Der Titel dieser Predigt ist Schöner als die Menschenkinder. Es war Petrus dort am See Genezareth, der nach dem Frühstück vom Herrn angesprochen wurde: Simon, Sohn des Jona, liebst du mich mehr als diese? Und das Wort, das der Herr dort für liebst du mich verwendet hat, war Agapao. Nun war Petrus aber durch die Erlebnisse der letzten Tage inne geworden, dass das genau das war, was er damals beim letzten Abendmahl noch steif und fest behauptet hat, als der Herr vor den Jüngern prophezeit hatte, dass sie ihn alle verlassen würden. Er aber, Petrus, hatte ganz selbstsicher darauf geantwortet, dass ihm das nicht passieren würde, trotzdem es auch von Zacharia prophezeit war. Und sollten alle anderen Jesus verlassen, er würde ihn nicht verlassen, ja, sterben wollte er für den Herrn. Damit war Petrus dort noch felsenfest der Meinung gewesen, dass seine Agape-Liebe zum Herrn mehr wert sei als die der anderen. Nein, nicht ich verlasse dich nicht. Wir wissen, wie es dann doch gekommen ist, so wie der Herr es ihm vorhergesagt hatte. Und so liegt es jetzt auf der Hand, dass Petrus dort am See nicht mehr wagt, auf Jesu dreimaliges Fragen, ob er ihn lieb habe, mit dem Wort Agapao zu antworten, sondern nur mehr mit Phileo, was bedeutet, ich bin dein Freund. Darüber getraut er sich nun nicht mehr hinaus. Aber da war noch ein anderes Wort, ein ganz besonderes Glaubenszeugnis, das Petrus dabei über die Lippen kam, und das geschah so. Und das dritte Mal fragte Jesus ihn: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Dann brechen wir diesen Vers aus Johannes 21 heute ausnahmsweise hier ab und halten wir für einige Gedanken inne. Wir alle kennen den Herrn unter dem Namen Jesus, mit dem er uns Menschen zum Heil genannt wurde, als er, als unser Retter, auf dieser Erde geboren wurde. Sehr viele kennen ihn aber sozusagen nur unter diesem Namen und nichts weiter. Dabei sprechen wir jetzt natürlich nicht von um Hilfe rufenden Sünderseelen, von den Armen im Geist und von Verzweifelten, für die dieser sein Name Hilfe von Gott her bedeutet, denn wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Das ist uns allen ganz klar und millionenfach bewiesen. So kennen wir ihn als den Immanuel, weil in ihm Gott mit uns ist. Er als unser Durchbrecher, als der Weg für uns, die Wahrheit und das Leben in Person. Er ist denen alles, die an ihm hängen. Die religiöse Welt aber wird den Namen Jesu immer wieder zu eher Nichtigem aussprechen, anstelle dem lebendigen Glauben und gehorsamer Gotteskindschaft in Abhängigkeit von Christus zieht sie ja ihren christlichen Kult menschlich-dämonischer Herkunft vor. Und auch bei gläubigen Christen ist es oft nicht so weit her mit der Kenntnis, was es Großes bedeutet, dass uns von Gott sein Sohn gegeben ist, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind, ja, dass er die unaussprechliche Gabe Gottes für uns ist. Und dafür hat man keine Zeit mehr, man hat ja Sorgen, man hat ja Probleme, man hebt den Blick nicht mehr auf, wie der gebeugte Mann mit der Kehrichthake in John Bunyans Pilgerreise. Hier an Petrus aber bemerken wir, wie dem vom Gewissen geplagten Jünger das Herz überquillt. Und vielleicht, ja wahrscheinlich, haben wir selber nur zu oft unaufmerksam darüber gelesen, über dieses tiefgründige Wort: Herr, du weißt alle Dinge. Und einmal angenommen, dieser Satz stünde in ganz großen Lettern daheim an unserer Wand, würde er nicht zum größten Segensquell unserer Herzen werden, unseres Lebens? Ja, auch zum Richter, ich weiß. Denn der Herr weiß alle Dinge, die wir je gedacht, ausgesprochen und getan haben, von den Kindheitstagen an bis zum heutigen Tag. Er kennt all unser Sinnieren, er kennt unsere Versäumnisse, er kennt die Härte und die Unbarmherzigkeit unseres Herzens. Er kennt unsere Nöte, unsere Ängste und unsere Spinnereien. Die vielen dummen Ausflüchte, die Lügen und Winkelzüge, die dann alles noch verstärkt haben. Und er kennt unsere Sehnsucht nach einem wahrhaft gehorsamen Leben im Willen Gottes. Und so kennt er jede Tausendstelsekunde unseres Lebens. Er kennt unsere Gegenwart und unsere Vergangenheit, wie er es dem Nathanael gleich anfangs bewiesen hat. Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Und er kennt unsere Zukunft. Bleiben wir gleich bei Nathanael. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum? Du wirst Größeres sehen als das. Und so war dem Petrus ja auch sein dreimaliger Verrat vom Herrn her vorhergesagt worden. Allerdings war er dabei unter dem Schirm und Schutz des Allerhöchsten geblieben, weil sein Herr für ihn gebeten hat, dass sein Glaube nicht aufhöre. Und jetzt eröffnet ihm der Herr auch, was zu seinem irdischen Ende hin auf ihn zukommen wird. Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Hat Jesus damit reagiert auf das Wort des Petrus? Belohnt er seinem Jünger hiermit das gläubige Bekenntnis, Herr, du weißt alle Dinge? Es wäre gut vorstellbar, nicht wahr? Denn wer da hat, dem wird ja noch dazu gegeben werden. Aber er wäre nicht der Petrus gewesen, wenn er sich nicht im nächsten Moment gleich wieder darüber hinaus bemüht hätte. Da steht dann im Vers 20, Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist's, der dich verrät? Und als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was ist aber mit diesem? Und Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Nun feiert die christliche Welt in den nächsten Tagen den Geburtstag Jesu. Und ob das Datum dabei stimmt oder nicht, ist nicht von Bedeutung, weder für Gott noch für uns Menschen. Wir fehlen ja alle mannigfaltig und da spielt so etwas geistlich gesehen keine Rolle. Christus ist uns zur Weisheit gemacht von Gott. Was könnten wir mehr wollen? Und deshalb ist die Frage an uns jetzt diese, sind wir gewillt, über die Tragweite nachzudenken, die Petrus mit seinem Wort angesprochen hat, Herr, du weißt alle Dinge, denn darauf kommt es ja an. Er weiß alle Dinge. Und das muss einem jeden Gotteskind doch alle Unsicherheit nehmen, denn damit ist für uns alles, was gegenwärtig ist, was war und was noch kommen wird, gut aufgehoben und unverlierbar gespeichert, zusammen mit der Gnade Gottes. Denn alles, was wir haben an geistlichen Gütern und an gegenwärtigem und zukünftigen Segen, das haben wir nur in ihm, in unserem Herrn. In uns selber finden wir nichts davon, bis auf ein paar Auswirkungen, und selbst die sind vergänglich, sind verlierbar und in diesem Sinn auch entbehrlich. Wenn ich nur dich habe, sagt der Psalmist. Unser irdisches Zelt verfällt ja zusehends und unser Inneres bedarf von ihm her einer täglichen Erneuerung, solange wir hier sind. Was jetzt folgen soll, ist aber ein zugegeben unmögliches Unterfangen, nämlich unseren Herrn etwas näher betrachten zu wollen in seiner Schönheit. Ihn, den Herrn der Herren, den König der Könige, versuchen wir es wenigstens ein Stück weit im Sinn vom Petri-Wort, Herr, du weißt alle Dinge. Wie gut ist es für uns ja schon, den Namen des Herrn anrufen zu dürfen und seine Freundlichkeit und Barmherzigkeit zu schmecken und seine Liebe zu erfahren, bis hin in die kleinsten Anliegen. Wir haben ja an Petrus und an Nathanael seine so sorgfältige und herzliche Führung schon erwähnt, aber die wahren Dimensionen seiner Herrlichkeit und Liebe auch nur im Entferntesten wahrzunehmen, das ist uns, na Gott sei Dank, unmöglich. Wegen der Weltzeit aber, in der wir gegenwärtig leben und um der vorhergesagten Entwicklungen willen, die auch uns betreffen werden, können wir es ja nicht lassen, immer wieder den Blick aufzuheben zu ihm, der nicht nur alles weiß, sondern auch alles wohl gemacht hat und vollbracht hat zum Heil der Seinen. Denken wir nur daran, dass die Werke für uns schon fertig bereitet sind, laut Epheser 2, und daran, dass unser Herr uns nicht nur gegenwärtig, sondern auch schon vom Ende her sieht. Er ist ja der Anfang und das Ende, das A und das O. Er ist es, der alles in allen erfüllt. Er ist es, der sich als der Letzte über dem Staub erheben wird, und er sieht alles von Anbeginn an und gleichzeitig bis in die Äonen der Äonen hinaus, ebenso wie der Vater. Bleiben wir aber noch in dieser lieblichen Gegend des Gotteswortes, ist es doch ein erklärtes Ziel des Johannesevangeliums, dass alle glauben sollen, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, damit wir durch den Glauben Leben haben in seinem Namen. Und Johannes beginnt bekanntlich so: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Das ist also einer der herrlichen Namen unseres Herrn, das Wort Gottes. Und mit ihm kam Gottes mächtiges Wort in sichtbarer Gestalt auf die Erde. Und im Vers 14 steht: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die Herrlichkeit Gottes, die Schechina, die wurde Fleisch, und das Wort zeltete, so heißt es wörtlich, unter uns. Das hebräische Wort für Zelt hat ja dieselbe Wurzel wie das Wort Schechina, nur diesmal zeltete die Schechina nicht in Form von Licht, Feuer oder einer Wolke wie in der Wüste, sondern in Form von Fleisch unter uns, schreibt Johannes. Und dann berichtet der Evangelist: Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Und dieser Begriff eingeboren ist die Übersetzung eines griechischen Wortes, das nicht nur den Ursprung hervorhebt, sondern hauptsächlich die Bedeutung hat: einzigartig, einmalig und einzig und allein. Und weiters ist anzumerken, dass das Wort Gottes aktiv beteiligt war an der Schöpfung. Das heißt, wann immer Gott etwas geschaffen hat, hat er es durch das Wort getan. Also Gott sprach, es werde, und es wurde. Wie wir gehört haben, alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Als der Schöpfer ist der Sohn Gottes, er, der Logos, das Wort Gottes, von zwei weiteren Schriftstellen im Neuen Testament gut bezeugt. In Kolosser 1 steht: Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen, und er ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in ihm. Und dazu auch der Hebräerbrief, der gleich mit der Vorstellung des herrlichen Sohnes ja beginnt: Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten oder auch Weltzeiten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Und er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. So viel zu unserem Herrn als dem Urheber der Schöpfung, der alle Dinge weiß, alle biologischen, alle physikalischen und chemischen Geheimnisse. Er kennt den Umfang, die Zusammenhänge und Geschwindigkeiten des Universums und auch unserer Nervenbahnen. Er weiß, wie unser Groß- und Kleinhirn funktioniert, warum die Sehnerven im Gehirn gekreuzt sind und das Sehzentrum das Sichtbare spiegelt. Er hat das Lichtspektrum geschaffen, die Lichtgeschwindigkeit, den gesamten Mikro- und Makrokosmos, er weiß alle Dinge, auch über CO2 und über Millionen anderer Dinge und Stoffe, auch alles Unsichtbare, das zu seiner Schöpfung gehört und von dem wir nicht einmal eine Ahnung haben. Er hat das Wachstum geschaffen, sowohl der Pflanzen als auch der Kinder vom Mutterleib an. Er hat den Instinkt der Mutterliebe für abertausende verschiedene Tierarten zu Land, im Wasser und in der Luft geschaffen. Und niemand muss diese Geschöpfe da etwas lehren. Er kennt alle Bedingungen und Maßeinheiten und Programme des Lebens in der Natur und im All. Er weiß alle Dinge und kennt alle psychischen Anforderungen für seine Geschöpfe. In ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Er hat das Gewicht der Wolken festgesetzt. Er hat das Meer mit Schleusen verschlossen, als es hervorbrach, wie aus dem Mutterschoß. Er hat es in Wolken gekleidet und hat Wolkendunkel zu seinen Windeln gemacht, als er ihm seine Grenze gezogen hat und Riegel und Tore einsetzte. Er hat den täglichen Sonnenaufgang angeordnet durch die exakte Umdrehung der Erdkugel. Er hat die Erde schräg aufgehängt über dem Nichts und lässt permanent Sommer und Winter wechseln im Verändern des Winkels der Erdachse. Er hat den Mond angewiesen und stets nur die eine Seite zuzuwenden. Wer denkt über das alles nach? Er hat unseren Blutkreislauf geschaffen, zusammen mit der Erneuerung der Blutkörperchen und der Körperzellen und all die anderen Programme, die zum Leben dienen. Er hat die Jahreszeiten angeordnet mit Saat und Ernte und alles, was sich damit verbindet. Und er hat den Einfluss und die Wirksamkeit des Luftdrucks und der Wettersymptome geschaffen und er hat uns Verstand und Lernfähigkeit verliehen, um uns in all dem zu bewegen. Und er hat die Sprachen geschaffen und uns übergeben. Alles durch sein Wort. Unter der Erdoberfläche liegt jede Menge Erdöl und Erdgas. Er hat den Sand geschaffen und den Staub, den Nebel, den Dunst und die vierfache Form des Wassers. Und die Menschen sind von ihm gelehrt, zu säen, anzubauen und zu ernten und zu kochen. Auch hat er geschaffen, was wir Paradoxa nennen, Rätsel für uns, klare Erkenntnis und Logik für ihn. Da steht zum Beispiel in Jesaja 28, horcht auf und hört meine Stimme. Gebt Acht und hört meine Rede. Pflügt der Ackersmann den ganzen Tag, um zu sehen? Zieht er Furchen und Äckte auf seinem Acker den ganzen Tag? Ist's nicht so? Wenn er ihn geebnet hat, so streut er Dill aus und sät Kümmel, wirft Weizen in Reihen und Gerste auf das abgesteckte Feld und spellt an seinen Rand. Und dieses Vorgehen lehrte ihn sein Gott. Er unterwies ihn, dass er den Dill nicht mit dem Dreschwagen trischt und das Wagenrad nicht über den Kümmel führt, sondern Dill wird mit dem Stab ausgeklopft und Kümmel mit dem Stock. Wird Brotkorn etwa zermalmt? Nein, er trischt es nicht unaufhörlich aus. Selbst wenn er sein Wagenrad und seine Pferde darüber jagt, so zermalmt er es nicht. Auch dies geht aus von dem Herrn der Heerscharen, denn sein Rad ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Ja, unser Herr, er hat viele herrliche Namen, die er uns zum Teil auch wissen lässt, zur Hilfe, zum tiefen Vertrauen, weil wir ihm das Leben haben und vor allem, er ist uns gegeben. Wie Jesaja 9 sagt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Das Wort war also bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott und alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eins entstanden, was entstanden ist. Unser Herr Jesus, er als das Wort Gottes, ist aber auch der alleinige Überbringer der Errettung für uns. Es steht in Johannes 1,12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und jeden Bund, den er mit dem Menschen gemacht hat, hat er mit seinem Wort unterschrieben. Die drei Bünde, die für die gesamte Welt gelten, den Bund in Eden, den Bund mit Abraham und mit Noah und dann sämtliche Bünde mit Israel, wie den Bund mit dem mosaischen Gesetz, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, wie es heißt. Dann aber erfahren wir, und das gilt ja für uns alle, für Juden und Heiden, und die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und damit ist jeder Bund Gottes durch das Wort der Wahrheit versiegelt, auch der neue Bund in seinem Blut. Unser Herr, der alle Dinge weiß, ist auch der Urheber jeder Offenbarung für uns. Alles, was wir erkennen. Er hat uns vieles offenbart. Er hat uns den Vater offenbart und er tut das noch. Wie in Johannes 1,18 steht, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Deshalb ist nichts wesentlicher für uns, als ihn, den herrlichen Sohn Gottes, überall zu suchen und zu finden in seinem Wort, so wie die Braut im Hohelied es tut, als da steht, auf meinem Lager in den Nächten suchte ich ihn, und an anderer Stelle, ich will ihn suchen, den meine Seele liebt. Auch Paulus ruft aus, ich möchte ja ihn erkennen. Und das ist nicht nur das beste Heilmittel für unsere geängstigte Seele, weil seine Person erkennen, das ist das Kostbarste. Ihn kennen, der alle Dinge weiß, das ist Sicherheit für Herz und Seele. Und nicht am eigenen hängen, sondern an ihm. Ich kann ja jetzt nicht mehr an mir selber gefallen haben und an meinen Gedanken, sondern an ihm. Die Freude am Herrn ist ja unsere Stärke und das nicht nur in der Hilfe aus der Not. Lassen wir uns jetzt als ein Beispiel die rechte Blickrichtung zeigen für unser Herz an dem Wort aus Johannes 8,6. Es geht dort bekanntlich um folgende Situation. Die Schriftgelehrten und Pharisäer bringen eine Frau zu Jesus, die, wie sie behaupten, auf frischer Tat im Ehebruch ergriffen wurde. Und nun stellen sie an den Meister eine Fangfrage. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Aber ihre geistliche Blindheit lässt ja nicht locker, sie setzen noch einmal nach. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Auch wir stehen beim Lesen eines Gotteswortes ja jedes Mal vor der Frage, was sage ich oder was sagt mein Herz zu dem Gelesenen? Was oder wen erkenne ich hier? Oder besser gesagt, was oder wen will ich denn erkennen? Was würdest du dazu in einem Aufsatz schreiben? Wie würde dein Kommentar ausfallen zu dem Wort? Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Mancher Bibelkundige wird hier ganz zu Recht vermuten, dass sich Jesu Verhalten auf Jeremia 17,13 bezieht, wo steht, alle, die dich verlassen, müssen zuschanden werden. Ja, die, welche von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben werden. Denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle lebendigen Wassers. Dieses Zitat wäre ein Lösungsansatz, eine gute Möglichkeit, Jesu Verhalten zu erklären. Aber es gibt eine auf seine Person hin logische und damit höhere Sicht dieser Situation. Da haben ja viele Kommentare herumgerätselt, was der Herr Jesus wohl damals auf den Boden geschrieben haben könnte. Aber wäre das wirklich zielführend? Dr. Arnold Fruchtenbaum bemerkt dazu, im griechischen Text liegt hier die Betonung nicht auf dem Schreiben, sondern auf dem Finger. Der Finger ist hervorgehoben im Griechischen und nicht das Schreiben. Das heißt, unser Herr und Gott schrieb mit dem Finger, mit seinem Finger, auf die Erde. Jetzt sind von den 613 Geboten, die der Herr dem Mose gegeben hat, 603 auf Pergament geschrieben mit dem Stift eines Menschen. Die anderen 10 aber wurden auf Steintafeln geschrieben, mit dem Finger Gottes. Und eines dieser 10 Gebote betrifft den Ehebruch. Die Betonung im Text auf den Finger musste also den Schriftgelehrten zeigen, dass hier der Gesetzgeber vor ihnen sitzt, der ganz genau weiß, was das mosaische Gesetz über diese Sünde und ihre Bestrafung sagt, aber auch über das falsche Zeugnis geben. Hat der Finger des Herrn deswegen ein zweites Mal geschrieben? Zumal beim Ehebruch ja auch beide Delinquenten vorgeführt werden mussten, aber einer fehlt ja hier. Und aus dieser Begegnung darf man zwar nicht ableiten, dass wir niemand richten dürften, aber eine gesetzliche Show, dieser Art abzuziehen, das heißt den Herrn versuchen. Das ist jedes Mal ein fatales Unterfangen und bleibt auch nicht ohne Folgen. Dem Propheten Jesaja war ein Wort gegeben, das hier passt, als es lautet, denn der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Gesetzgeber, der Herr ist unser König, er wird uns retten. Wir verstehen, wir haben ihn, den Höchsten, zu suchen und zu finden und zu sehen in seinem Wort. Ihn selber, nicht die Argumente, die uns gerade passen, wozu und wofür auch immer. Und so wie wir hier sitzen, kennen wir einander ja, nicht wahr? Aber wir kennen voneinander, Gott sei Dank, nicht die tiefsten Problemwinkel der Seele, die Geschwüre, in denen die größten und langwierigsten Nöte sitzen. Oft können wir sie ja selber nicht orten. Uns ist nicht einmal bewusst, wie tief sie verwurzelt sind in uns. Aber wenn wir Davids Psalm 31 dazu aufschlagen, dann leuchtet für uns das wahre Licht hervor hinter diesen dunklen Wolken unseres Daseins, das uns Leidtragende in Christus verstehen lässt, wie sehr wir verstanden sind von dem Mann der Schmerzen. Da steht, ich will frohlocken und mich freuen an deiner Gnade, denn du hast mein Elend angesehen. Du hast auf die Nöte meiner Seele geachtet und hast mich nicht ausgeliefert in die Hand des Feindes, sondern hast meine Füße in weiten Raum gestellt. Ist nur ein kurzer Auszug, nur eine Essenz. Lies doch diesen Psalm einmal wieder auf den Knien daheim und lass den Tränen der Dankbarkeit dabei freien Lauf vor deinem Heiland, der dein Herz bis auf den Grund kennt, deine Geschichte, dein Leiden, deine Verzweiflung. Du hast auf die Nöte meiner Seele geachtet. Was für ein Wort, was für ein Trost, was für ein Heil, was für eine Geborgenheit, was für eine Liebe, die alles weiß und die sich selber geopfert hat, um unser Heil vollbringen zu können. Und es ist vollbracht. Unser Durchbrecher ist durchgedrungen, unser Heiland bis in die untersten Winkel unseres Daseins. Wie schön klingt der Lobgesang der Hannah, der Mutter Samuels, dazu. Mein Herz freut sich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht durch den Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich in deinem Heil. Und auch David stimmt hier wieder mit ein, ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil, ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. So im Psalm 13. Ach, der Kenner unserer Herzen, er, der bei uns tief genug gräbt und uns dann auf den Felsen stellt, der uns aber selber zu hoch ist. Den Fels, aus dem wir aber gebildet wurden von ihm, dem Fels des Heils, das wir in seiner Tiefe gar nicht ergreifen können. Für wahr, er ist schöner als die Menschenkinder, er, der alles in allen erfüllt. Er weiß alle Dinge, er weiß alles, was uns ausmacht, auch das, was vor Jahren oder Jahrzehnten den Ausschlag gegeben hat für manche Gesinnungsänderung, für manchen Schrecken, für die verdeckten Ängste und Verhaltensweisen, die wir uns selber und einander wohl nie erklären könnten. In Johannes 16,30 sagen die Jünger zum Herrn, nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst nicht, dass dich jemand frage. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Bist du nicht schon so weit gekommen, dass du still geworden bist zu seinen Füßen, dass du ihn nichts mehr fragst? Er bedarf nicht, dass man ihn frage. Er weiß alles. Lasst uns lieber seine Füße umfangen, da ist gut sein, er weiß ja doch alles. Und wenn jemand reden soll zu uns und anderen, dann er, wie es ja auch geschieht. In Hebräer 1,1 steht, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Kann man auch übersetzen, im Sohn oder als Sohn. Und hat Gott geredet und redet noch zu uns durch seinen Sohn, dann ist das kein gewöhnliches Wort, dann ist das höchste Gnade. Gott redet zu dir durch seinen Sohn. Wenn jetzt ein irdischer Herrscher seinen Sohn senden würde zu uns, und wenn es der beste Herrscher wäre, ach, das ist doch absolut kein Vergleich. Wenn mich dann wieder die Angst gepackt hat, dann bist ja du da, sagt mir sein Wort im Psalm 138, wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich und streckst deine Hand über den Zorn meiner Feinde und hilfst mir, mit deiner Rechten. Meine Feinde sind ja dann meine Sorgen, meine Probleme, meine Gedanken. Ja, hilf mir raus. Du bist ja da, Herr, weil du die Angst kennengelernt hast. Deine Seele war ja betrübt bis zum Tod. Du bist für uns durch die Kälte gegangen und du warst immer schon vor uns da. Am tiefsten Punkt wartest du auf uns und umgibst uns vorher schon die ganze Zeit. Und dann fragst du uns, glaubst du, dass ich das tun kann? Ja, Herr, ich glaube, dass du das tun kannst. Ich glaube, dass du da bist, wenn ich mitten in der Angst wandle, dass du die Welt überwunden hast und wir in dir geborgen sind. Das glaube ich. Uns zu retten war dir ja ist dir noch Bedürfnis. Dir sind ja alle Dinge möglich. Du wirst uns nicht verlassen, noch versäumen. Du wirst uns zum Ziel bringen, heim zu dir. Und dich hat herzlich verlangt, heißt es in einem Wort. Stephanus hat dich stehen sehen. Du bist gestanden im Himmel bei seiner Steinigung, denn du verschließt dem Elenden nicht dein Herz. Nein, du hebst ihn aus dem Staub heraus. Du bist immer vorzeitig da, nicht erst rechtzeitig, denn du gehst als Hirte vor uns her. Alle Stadien des Menschseins hast du durchschritten, nicht aber das Alter, weil du vorher aus dem Land der Lebendigen weggerissen wurdest, um unserer Sünde, um unserer Schuld willen, damit nicht wir weggerissen werden, wurdest du es. Auch ich bin ja schon fast 70 Jahre hier, dank seiner Gnade. Und du hast ja tunlichst vorgesorgt für unser Alter und lässt uns auch das wissen. Ja, ich will euch tragen bis ins Alter, bis ihr grau werdet. Ich will es tun, ich will heben, tragen und erretten. Wir haben ja leider oft gefallen an unseren eigenen Gedanken, mit all den unguten Folgen. Aber von dir, dem Sohn des Allerhöchsten, da lesen wir, dass du nicht gefallen hattest an dir selber. Auch steht über uns geschrieben, wir sahen ihn, aber er gefiel uns nicht. Wir verbargen das Angesicht vor ihm. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Und deswegen ist eins der größten Wunder für mich, dieses Paradoxon dort am Kreuz. Der Schächer sieht an Jesu zerschlagenem Gesicht den, der schöner ist als die Menschenkinder. Und er erkennt darin seinen Gott und Retter. Was für ein herrlicher Heiland in absoluter Nichtigkeit. Zerschlagen, bespuckt, verhöhnt und gekrönt mit zentimeterlangen Dornen, blutüberströmt, aber für den Elenden untrüglich erkennbar als sein König und sein Retter. Was hat ihn bewogen, vor Grundlegung der Welt das geschlachtete Lamm zu werden für uns Sünder? Was für eine Einstellung steht hinter dem Entschluss der Gottheit angesichts der vollen Kenntnis von allem, was auf Erden geschehen wird, dennoch zu sagen, lasst uns Menschen machen. Freilich, das Attribut nach unserem Bild uns ähnlich. Das zielt auf das Vollkommene, das Christus uns auch erwirkt hat. Aber um was für einen furchtbaren Preis. Die Sünde der Welt, die ganze blutige Geschichte, die korrupte Verlogenheit, die gotteslästerliche Lebensweise, die himmelschreiende Ungerechtigkeit auf dieser mörderischen Welt mit ihrem verlogenen, selbstgefälligen Auftreten über die Jahrtausende, das hat den, der alle diese Dinge weiß, nicht abgehalten zu sagen, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Der Schöpfer aller Natur, der alles Biologische in Gang gesetzt hat, lässt sich empfangen in den Ovarien einer Sünderin, wird zum Embryo, wie andere Menschen. Und er kam, als die Zeit erfüllt war. Nicht kam er zu Abrahams Zeiten, als die großen Familien noch die Welt dominierten. Er kam nicht zur Zeit der antiken Könige. Er kam, als die Zeit erfüllt war, sagt das Wort. Da sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Unser Durchbrecher. Er hätte kommen können, ohne geboren zu werden, einfach erscheinen, so wie Melchisedek. Aber nein, er wird geboren zur Zeitenwende, für die, die zuvor auf ihn gehofft haben und ebenso für uns im Computerzeitalter. Er kommt durch die Enge des Geburtskanals. So ist das Wort Gottes Fleisch geworden, ein Mensch wie wir, aber ohne Sünde. Gott scheut auch in der Folge die Schwierigkeiten nicht. Scheut auch nicht das Geringe, scheut nicht das Verkannte, denn Josef will die schwangere Maria ja heimlich verlassen. Sie sind beide aus dem Geschlecht Davids, das ist aber längst verarmt, ist unbedeutend geworden. Auf Befehl eines römischen Kaisers muss Maria hochschwanger nach Bethlehem, um weltlichen Steuergewinns willen, 3 Tage reisen weit. Wie ist das doch trivial? Und da kommt Maria dann nieder, nicht im Schutz eines Gästehauses, sondern draußen in einer Höhle für die Viecher. Dort wickelt sie den Sohn Gottes in die Leinenstreifen, die für allfällige Todesfälle, für Leichen bereitgelegt sind. Wie muss der jungen Frau zumute gewesen sein? Wir lesen mehr als einmal, Maria bewegte das in ihren Herzen. Und was hat sie da alles zu bewegen gehabt über die Jahre, wie sie schließlich das Schwert durchs Herz gefahren ist, wie der alte Simeon ihr prophezeit hat? Kommt so der Sohn des Allmächtigen zur Welt? Gottes Sohn? Wie hatte der Engel zu ihr gesagt? Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Aber wie armselig, wie fremd, wie unedel hat sich die Sache dann in der Praxis dargestellt. Dieses Kind war von Beginn an geboren, um zu sterben. Das zeigen die Leichentücher. Und wir Sünder, wir sind geboren, um zu leben. Seinetwegen. Aber wie hat sich das alles so erbärmlich entwickelt? Für Jesu Darstellung im Tempel, als er 40 Tage alt war, konnten sie sich nur 2 Tauben leisten. So arm waren sie. Bedenken wir das, die wir an Christus glauben dürfen, die wir oft in Angst und Bangen auf den nächsten Tag harren, wie viel Brüdern und Schwestern ist mehr Arges widerfahren als uns, vor unserer Zeit, in den Gefängnissen, im Feuer, angekettet an Pfählen, beim Ertränktwerden, deren die Welt nicht wert war, weil sie dem angehören, der in Niedrigkeit gekommen ist und der nichts hatte, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Herr, du weißt alle Dinge. Wie klingt das so trostvoll und so praxisnah? 2 Jahre später wird Gottes Sohn dann zum Flüchtlingskind. Nach der Heimkehr ziehen sie nach Nazareth, in den verrufenen Ort, im verrufenen Galiläa. Da ist nichts Hohes, nichts. In jenen Tagen erhielt in Israel ein 5-jähriges Kind den ersten Unterricht im Gesetz. Und mit 12 begann dann üblicherweise die Berufslehre. Josef war Jesu Lehrmeister als Wohnungsmacher, als Steinmetz, eine kräfteraubende Schwerarbeit. Und wir dürfen und wollen bei dieser Betrachtung ja nicht über die Schrift hinausgehen. Aber wir können dankbar versuchen, daran zu denken, was es ihn gekostet hat, die Lichtherrlichkeit beim Vater zu verlassen und nicht festzuhalten, Gott gleich zu sein, sondern sich vom Glanz entäußert, in diese ihm so feindliche Welt zu begeben, als unser Durchbrecher, der in allen Dingen vor uns heraufgezogen ist, der versucht worden ist wie wir, nur ohne Sünde, und der uns in allem versteht, als unser Hohepriester, als der er uns jetzt vertritt, der Mitleid haben kann mit uns. Der Schöpfer des Lebens kam als Embryo, wurde unter Schmerzen geboren, in Totentücher gewickelt, ab 5 Jahren unterrichtet in der Tora, in dem Gesetz, das er gegeben und gehalten hat, als einziger Mensch gehalten hat. Mit etwa 12 Jahren wird er Lehrling geworden sein. Man kannte ihn ja als Schwerarbeiter im Dorf, bis er etwa 30 Jahre alt war. Wir haben kein genaues Geburtsdatum von ihm und auch keinen genauen Geburtsort, nächst Bethlehem. Wir wissen nur von der strahlenden Herrlichkeit, die wie ein leuchtender Stern sein Kommen begleitet hat. Und das ist prophezeit von einem korrupten Propheten aus Babylon. Was sagt der Heilige Geist über seine Jugendjahre auf Erden? Lukas 2,40, das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Das ist alles. Im Johannesevangelium erfahren wir aber von seiner Gottheit. Wie wir gelesen haben, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Und dann im Vers 10, Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Es ist schier unmöglich zu begreifen, wie der, durch den alles geschaffen ist, sich hineinbegeben hat in seine Schöpfung und das um unserer Sünde willen, um uns zu erretten von der Macht des Todes und der Verdammnis. Mehr noch, viel mehr, um uns Leben zu geben, überfließendes, ewiges Leben in Fülle. Er war in der Welt, und zwar als ein einzigartiges Individuum mit zwei voneinander unabhängigen Naturen in sich. In seinem Gottsein war er allwissend, und in seinem Menschsein hat er dieselben Erfahrungen durchlaufen müssen wie wir anderen Menschen alle. Ist das auch nicht fassbar, so doch stückweise bezeugt, wie am Brunnen zu Sychar zum Beispiel, oder auf dem stürmischen See, wo er hinten im Boot schläft, müde. So müde. Er musste und er wollte ja alle Zeit in dem sein, was seines Vaters ist, und seine Speise war, den Willen des Vaters zu tun. Matthäus beschreibt ihn als König, Markus als Knecht, Lukas als Mensch und Johannes als Gott. Und auch Jesaja nennt ihn den Knecht Gottes und zitiert prophetisch seine Worte aus seiner irdischen Lehrzeit, und wir können nur staunen darüber, als da steht: Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, eines Schülers, eines Lehrlings, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören, wie Lehrlinge, wie Schüler. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich habe mich nicht widersetzt und bin nicht zurückgewichen. Und er ist auch dann nicht zurückgewichen, als er für dich und für mich zur Sünde gemacht wurde. Er hat nicht den Kopf weggedreht, als man ihn ins Angesicht geschlagen hat. Er hat sich anspucken lassen. Er hat sich die Barthaare ausraufen lassen. Er hat sich für uns geißeln lassen. Ja, mit einem Messrohr wurde er geschlagen und verhöhnt. Er, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er, der alle Dinge weiß. Seine Worte dazu sind durch Jesaja schon Jahrhunderte davor festgestanden. Im Kapitel 50 stehen sie: Meinen Rücken bot ich denen dar, die mich schlugen. Meine Wangen denen, die mich rauften, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, wird mir helfen, darum muss ich mich nicht schämen. Darum machte ich mein Angesicht wie einen Kieselstein, denn ich wusste, dass ich nicht zuschanden würde. Er wusste, dass er nicht zuschanden würde. Und das Vorhaben des Herrn ist in seiner Hand gelungen. Und nun, wie sollte der Vater, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, uns mit ihm nicht auch alles schenken? Im Hebräerbrief finden wir die so freundliche und leutselige Einladung dazu: So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Und uns ist geholfen. Christus ist da, Immanuel, Gott ist mit uns, Christus, unser Leben. Halten wir uns zu ihm, bei dem wir Zuflucht gefunden haben, der uns errettet durch seine Gerechtigkeit, der uns Elende aufhebt aus dem Staub und der die Stimme unseres Flehens erhört und uns birgt im Schutz seiner Gegenwart. So seid nun stark in ihm und euer Herz fasse Mut, ihr alle, die ihr auf den Herrn traut. Schließen wir jetzt diese Stunde mit den Worten aus Psalm 45. Mein Herz fließt über mit einem lieblichen Lied. Ich sage: Meine Gedichte sind für den König bestimmt. Meine Zunge ist der Griffel eines gewandten Schreibers. Du bist schöner als die Menschenkinder. Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet auf ewig. Amen.